Wir machen weiter mit dem vierten Vers, mit dem vierten Punkt, Entschuldigung. Es geht um das einzig wahre Evangelium. Ich lese ab Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Soweit dieser nächste Textabschnitt. Ich habe am Anfang von dem Krankenhauspersonal gesprochen, von diesen falschen Scheichs, die alle beeindruckt haben. Genauso stehen wir in der Gefahr, dass wir uns von Menschen besonderen Erlebnissen, Gefühlen oder Erfahrungen beeindrucken lassen. Und vielleicht, ohne dass wir das wollen und merken, von Christus weggezogen werden. In Vers 8 und 9, da sehen wir, dass alles, und wenn es noch so gut klingt, was nicht mit dem Evangelium der Bibel übereinstimmt, Paulus sagt sogar, wenn er das verkündigen würde, alles, was nicht damit einstimmt mit dem Evangelium, das er geoffenbart bekam, dass das grundverkehrt ist. Ganz gleich, wer ein anderes Evangelium bringt, wer es Paulus während seine Mitarbeiter oder sogar ein Engel vom Himmel, sagt er nicht ein Dämon oder etwas, er sagt ein Engel vom Himmel, der soll verflucht sein. Ein Ausdruck in seiner ganzen Stärke. Gottes Offenbarungen, angebliche Evangeliumsoffenbarungen. Als Martin Luther einmal betete, in all den Kämpfen, die er hatte, hatte er plötzlich eine Christuserscheinung. Er sah scheinbar Christus im gleißenden Licht. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet, wenn euch das geschehen würde, was ich machen würde. Vielleicht würden wir denken, vielleicht gehörst du doch zu den 144.000. Bis was ganz Besonderes, zur geistlichen Elite oder sonst irgendwas. Was hat Luther getan? Es hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Luther sagte, hebe dich, du Schandteufel. Ich weiß von keinem anderen Christo, als der in seinem Wort für gebildet und gepredigt wird. Und die Erscheinung war verschwunden. Und er hatte nie mehr eine ähnliche Erscheinung. Kein anderer Christus wie der, der uns im Wort geoffenbart ist. Heiko Grimmer zeigt den Ursprung des Wortes auf, welches bei uns mit verflucht übersetzt wird. Er schreibt, das griechische Anathema ist eine Übersetzung des hebräischen Cherem. Damit wurde ursprünglich eine Sache oder Person bezeichnet, die für Gott ausgesondert und ihm geweiht war, etwa die Opfergabe. Aber in voller Schärfe meint es hier, dem Zorn Gottes ergeben oder dem Zorn Gottes hingegeben. Wer also das Evangelium der Gnade Gottes in irgendeiner Weise verfälscht, der steht unter dem Zorn Gottes. Das ist eine der ganz ernsten Stellen, die wir in der Bibel haben. Ganz gleich, wie fromm das aussehen mag, der verfällt dem Gericht Gottes. Die Antwort auf die Reformation, auf die Sola der Reformation, das war das Konzil von Trient. Das ging über Jahre. Von 1546, dem Todesjahr Luthers, bis 1563, immer wieder mit Unterbrechungen. Papst Paul III. Hat dieses Konzil einberufen. Und dort wurde die Lehre der Reformation behandelt, abgelehnt und verworfen. Und in der sechsten Sitzung im Winter 1547, da ging es um die Rechtfertigungslehre. Und das sind bis heute die bindenden Lehrartikel der römisch-katholischen Kirche. Es geht jetzt nicht um die Ernsthaftigkeit von einigen Gläubigen und so weiter, die das ernst meinen. Es geht um die bindende Lehre, um die Dogmatik der römisch-katholischen Lehre. Paulus stellt jeden unter das Gericht Gottes, Anathema, der die Rechtfertigung allein aus Gnaden durch den schlichten Glauben an Christus ablehnt. Es ist wichtig. In dieser Sitzung wurden am Schluss 33 Festlegungen gefasst, nachdem das Rechtfertigungsständnis der katholischen Kirche erarbeitet wurde, die jedes Mal mit einem Anathema enden. Der sei im Bann, der sei verflucht. Also jedes Mal mit einer Verwerfung enden. Und zunächst ist dort noch zu lesen in Kapitel 12, ohne dieses Anathema: Niemand darf, solange er in diesem sterblichen Leben wandelt, soweit in das verborgene Geheimnis der göttlichen Vorherbestimmung eindringen wollen, dass er mit Sicherheit behaupten könnte, es geht um Heilsgewissheit, dass er mit Sicherheit behaupten könnte, er sei in der Zahl der Vorherbestimmten, als ob der Gerechtfertigte nicht mehr sündigen oder wenn er auch gesündigt sich ein abermales Bekehrung mit Sicherheit versprechen könnte. Denn ohne besondere Offenbarung Gottes kann man nicht wissen, wenn Gott erwählt hat. Keine Gewissheit der Errettung durch die Gnade, durch den Glauben an Christus. Das wird abgelehnt, das wird verworfen. Anathema heißt es dort. Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts, Entschuldigung, das heißt an diesem Abschnitt noch nicht, das kommt jetzt mit dem Anathema. Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünde nachlässt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei im Bann, der sei ausgeschlossen, der sei unter dem Fluch. Wer behauptet, dass der sündige Mensch durch den Glauben allein gerechtfertigt werde und darunter versteht, dass nichts anderes als Mitwirkung zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade erfordert werde und dass es in keiner Weise notwendig sei, sich durch die eigene Willenstätigkeit zuzurüsten und zu bereiten, der sei verflucht, der sei unter dem Bann. Also jeder, der die Rechtfertigung allein durch den Glauben an Christus lehrt, der sei verflucht. Es geht da noch weiter in Bezug auf die Heilsgewissheit. Wenn jemand sagt, der wiedergeborene, gerechtfertigte Mensch sei Vermögen des Glaubens zu glauben verpflichtend, dass er gewiss unter der Zahl der Vorherbestimmten sei. Das haben wir schon in dem Kapitel ähnlich gehört, aber dann heißt es hier auch, der sei im Bann. Wenn jemand mit unbedingter und unfehlbarer Gewissheit sagt, er werde gewiss jene große Gabe der Verharrung bis ans Ende besitzen und ist darüber nicht durch eine besondere Offenbarung unterrichtet, der sei im Bann. Eben wer glaubt, dass er nur gerechtfertigt wird, der sei im Bann. Das ist dieser große Gegensatz, den wir hier haben. Und es bedeutet nichts anderes, dass die Gnade von unseren guten Werken und Leistungen in der Nachfolge abhängig ist. Und wer das nicht glaubt, der ist unter dem Bann. Und es ist ganz wichtig, dass wir das heute sehen. Nächstes Jahr das große Jubiläum. Viele meinen, inzwischen, Rom lehre im Prinzip dasselbe Evangelium wie in der Bibel. Man spricht von Glaube, man spricht von Gnade, man spricht davon, Christus aufzunehmen. Und es geht noch weiter. Also wer die Rechtfertigung allein aus Glauben vertritt, nicht nur das wird nicht geteilt, sondern der sei unter dem Bann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an der Rechtfertigung allein aus Gnaden durch den Glauben, durch den Herrn Jesus von der Bibel festhalten. Und das Messopfer, die Kommunion, die Eucharistie, das ist eben nicht eine etwas andere Form, wie man das heute sagt. Oder manche sagen, ein etwas anderer Frömmigkeitsstil, wie man das in manchen Freikirchen oder in der reformierten Kirche oder in der bekennenden Gemeinde in Hannover feiert. Es ist etwas komplett anderes. Jedes Mal wird im Messopfer das Opfer Christi auf unblutige Weise wiederholt, wozu angeblich die Hostie in Leib und der Wein in Blut Christi verwandelt wird. Und in Hebräer 9 und 10 lesen wir ausdrücklich, dass das Opfer Jesu ein für alle Mal vollbracht ist. Es muss nicht wiederholt werden und es darf nicht wiederholt werden. Luther sprach sogar von einer Lästerung des Opfers Jesus durch die Wandlung. In einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Hebräer 10, Vers 14. Eben, wir haben das ja in diesem Videoclip gesehen, bei der Einladung evangelikaler Katholik, wie das in Idea zu lesen war, ein Widerspruch in sich selbst. Wolfgang Nestvogel sprach von Schalkes Dortmund-Fans. Ich sprach von ich spreche von Borussia Dortmunds Bayern Fanclub. Es ist ein ähnlicher Widerspruch. Versteht ihr? Zwei Worte, die in sich selber einen Widerspruch haben. Nun, in der Politik ist es durch das postmoderne Denken so weit gekommen, dass Parteien, die früher einmal völlig entgegengesetzte Positionen haben, heute miteinander regieren. Denkt nur an die grün-schwarze Koalition. Ich schäme mich fast dafür, das zu sagen. Mein früheres Heimatland Baden-Württemberg. Das ist so. Ich war Teenager, als die Grünen aufkamen. Ich war nicht nur Teenager, ich war ein glühender Verehrer von Franz Josef Strauß. Damals Kanzlerkandidat nach dem Motto, eine Blume für Schmidt, ein Strauß für Deutschland. Weiter wurde es doch kein Strauß für Deutschland damals. Aber das waren politisch total entgegengesetzte Positionen. Es war damals für unmöglich oder wurde für unmöglich gehalten, dass Schwarz und Grün jemals miteinander eine Koalition eingehen können. Eben wegen grundsätzlich unterschiedlicher Positionen. Heute sind wir so weit. Warum sind wir so weit? War das ein großes Missverständnis? Die einen waren halt ein bisschen Joschka geprägte Straßenkämpfer, die anderen waren halt ein bisschen spießige Konservativen. Und am Ende hat man gemeint, dass man doch das Gleiche meint. Nein, das ist nur möglich geworden, indem eine Seite eine Grundposition nach der anderen geräumt hat. Die schwarze Seite. Nun, ich stehe nicht hier für einen politischen Vortrag. Ist euch alles freigestellt, was ihr wählen wollt. Jetzt kommen die zwei reichen Lehre von Luther. Jetzt kommen wir wieder zum anderen Reich, zum Reich Gottes. Mir geht es um das Denken, das damit verbunden ist. Wenn Idea von evangelikalen Katholiken schreibt, dann geht es nicht darum, ja, meint man ihm vielleicht doch dasselbe, früher war man halt ein bisschen, hat man dann zu arg das Unterschiedliche betont. Das ist nur möglich geworden, ein solcher Ausdruck, der ein Widerspruch in sich selber ist, indem man eigene Grundpositionen immer mehr geräumt hat, Grundpositionen. Und indem man einen enormen Substanzverlust hat. Es genügt nicht, wenn wir von Glauben und Gnade reden. Wissen wir, was Glaube ist im Sinn der Bibel? Wissen wir, was Gnade ist? Oder geht es uns wie jenem Vater? Der Sohn kam heim vom Schulunterricht, hat er gesagt, Papa, wir haben heute das Vakuum durchgenommen, weißt du, was ein Vakuum ist? Vater hat natürlich sehr intelligent tun müssen, wenn der Sohn etwas fragt, was man nicht weiß. Und dann hat er eine intelligente Miene aufgesetzt und hat ganz nachdenklich gesagt, Vakuum, ich hab's im Kopf, aber ich krieg's nicht raus. Das war seine Antwort gewesen gegenüber dem Sohn. Also wissen wir, von was wir reden, wenn wir von Glauben reden und Gnade reden? Oder sind es nur so Worthülsen von uns? Und wenn dann jemand von Glauben, Gnade redet, dann meinen wir wunderbar, der meint genau das Gleiche, obwohl er im Prinzip etwas völlig anderes meint. Und lassen wir uns keinen Sand in die Augen streuen. Die Verwerfung der reformatorischen Gnadelehre ist auch heute die geltende Dogmatik, der Franziskus und andere Würdenträger verpflichtet sind. Und daran ändert auch nichts, dass er sich bei den Pfingstern entschuldigt hat oder bei den Waldensern entschuldigt hat. Ich komme noch einmal darauf zurück. Es gibt nur das eine Evangelium in der Bibel, das wir gerade gesungen haben, nicht nur gelesen, gesungen. Von der unverdienten Gnade Gottes und dem rettenden Glauben an Christus. Und jede Akzentverschiebung gibt uns nicht Anteil an der Gnade Gottes, sondern Paulus sagt, sie endet am Ende einmal im Gericht Gottes. Als Benedikt XVI. Seine Trilogie über Jesus von Nazareth im Jahr 2012 abschloss, gab es auch euphorische Stimmen in der evangelikalen Welt. Und so schrieb damals beispielsweise der Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, Dr. Helge Stadelmann, hat auch viel Gutes geschrieben, aber damals schrieb er, evangelische Christen würden sicher manches mit Benedikt diskutieren wollen, was andere Aspekte des Evangeliums und der kirchlichen Lehren betrifft. Doch hinsichtlich des Zentrums des Glaubens, Jesus, hat er Wegweisendes erarbeitet. Nun, das hört sich gut an, aber wir müssen das Problem sehen. Das Problem war in der Vergangenheit nicht, was Rom über Christus und sein Werk gelehrt hat. Das war nicht das Problem. Sie teilen ja auch das apostolische Glaubensbekenntnis mit diesem Zusatz dann, katholische Kirche kommt drin vor, wo es die christliche Kirche heißt. Das war nicht das Problem. Das Problem ist, was zusätzlich gelehrt wird. Jesus und was dadurch dem Evangelium von der Gnade Gottes widerspricht. Und das berührt sehr wohl das Zentrum unseres Glaubens, dass sie nicht irgendwelche Randfragen oder Erkenntnisfragen oder Stilfragen. Und es ist geradezu Verharmlosung, wenn man dann anmerkt, dass evangelische Christen gerne über manche Aspekte diskutieren würden des Evangeliums, aber das Kern, das sei eigentlich richtig. Das ist geradezu verharmlosen. Franz Schäffer hat in seinem Buch über die Bibelkritik darauf aufmerksam gemacht, dass vor 200 Jahren bei allen Christen die Unfehlbarkeit der Schrift galt. Auch in der katholischen Kirche. Das war bei allen gleich. Die Schrift ist unfehlbar. Er sagte, das Problem war nicht die Unfehlbarkeit der Schrift, sondern das, was der Schrift gleichgestellt wurde und was außerdem zur Schrift hinzugelehrt wurde. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Rom hat bis heute keiner dieser lehrmäßigen Festlegungen und Irrtümer widerrufen, sondern in den Jahrhunderten nach der Reformation kamen weitere Dogmen dazu, die der Bibel widersprechen. Im August 2005 war ja der katholische Weltjugendtag in Köln, Benedikt XVI., damals frisch Papst. Ich war auf der Heimfahrt vom Dienst, habe einmal statt Predigten der bekennenden Gemeinde Radio gehört. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe noch gar keine Predigt von euch gehört, Wolfgang. Übers Internet, genau. Aber ich höre als ab und zu Radio, dass ich wieder abgedatet bin. Und dann kamen Auszüge aus der Botschaft von Benedikt XVI. In Köln. Unter anderem, das hörte ich damals nicht, das nächste, was ich sage, hörte ich, hat er dort gesagt, reißt eure Herzen weit auf für Gott. Lasst euch von Christus überraschen. Gewährt ihm in diesen Tagen das Recht, zu euch zu sprechen. Öffnet die Türen eurer Freiheit für seine barmherzige Liebe. Bereitet eure Freude und eure Leiden vor Christus aus und lasst zu, dass er eurem Geist mit seinem Licht erleuchte und eure Herzen mit seiner Gnade berühre. Müssen wir ehrlicherweise sagen, das sind Worte, die klingen klarer wie von mancher evangelischer und freikirchlicher Kanzel in der Gegenwart. Aber sie ändern nichts daran, dass Benedikt gleichzeitig für Teilnehmer des Weltjugendtages, wenn sie verschiedene Veranstaltungen besucht und so weiter, mit dem Sakrament der Buße, einen völligen Ablass versprochen hatte. So gut klingende Worte. Und dann geht es um die Rechtfertigung, Jesus und. Wer da und da teilnahm und dieses und jenes Sakrament, hat einen völligen Ablass für seine Sünden versprochen bekommen. Dann seine Predigt auf dem Marienfeld, ich eben damals einen Auszug im Auto gehört habe. Aber um die Wahrheit zu sagen, weithin wird doch Religion gerade zum Marktprodukt. Da hat er recht. Man sucht sich heraus, was einem gefällt. Und manche wissen, Gewinn daraus zu ziehen. Aber die selbstgesuchte Religion hilft uns im Letzten nicht weiter. Sie ist bequem, aber in der Stunde der Krise lässt sie uns allein. Helft den Menschen, den wirklichen Stern zu entdecken, der uns den Weg zeigt, Jesus Christus. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte euch das vorlesen sollen und dann raten lassen sollen, von welchem evangelikalen Evangelisten das ist, das Zitat, um euch aufs Glatteis zu führen. Also eine Sache, die sich sehr gut anhört, Religionen, Beliebigkeit und so weiter, dem einen Stern zu folgen, Jesus Christus. In derselben Predigt sprach er aber ganz klar von der Wandlung der Hostie und der Bedeutung der Eucharistie. Jesus und das einmalige Opfer Christi reicht nicht aus. Und da geht es nicht um eine Formfrage, es geht um ein andersartiges Evangelium. Die falschen Lehrer in Galatien sprachen ja auch von der Bedeutung Jesu, von der Vergebung, Gnade, aber das genügt nicht. Es musste noch die Beschneidung dazu. Es musste noch dieses dazu und jenes dazu. Und es wurde damit ein andersartiges Evangelium gepredigt. Nun wissen wir nicht, was im nächsten Jahr alles an Überraschungen kommen wird. Manche halten für möglich, dass Papst Franziskus den Bann gegen Luther aufhebt und um gewisse Dinge für Vergebung bittet. Aber in Bezug auf die Lehre nützt das alles letztendlich gar nichts. Die katholische Kirche müsste von ihrer eigenen Dogmatik abrücken. Das widerrufen, was im Gegensatz zur Bibel steht, wenn wirklich eine Änderung passieren würde. Sonst geht es immer noch um ein anderes Evangelium. Und von Papst Franziskus sind viele Evangelikale begeistert. Sein schlichter Stil mit dem Auftritt, ein Freund von mir, Argentinier, er ist wieder in Argentinien, hat mir gesagt, viele Evangelikale in Argentinien sind begeistert. Natürlich kommt dann immer noch ein bisschen das Nationalbewusstsein dazu. Kennen wir Deutsche ja auch, spätestens wenn wieder WM ist. Aber das kommt dann immer noch ein bisschen dazu. Er hat gesagt, viele sind davon begeistert. Und das geht bis in die Evangelikalen bei uns. Professor Dr. Schirmacher ist ja in der Weltallianz tätig. Und er sagte vor einiger Zeit, er kann sich dem Papst auch als Sprecher der gesamten Christenheit in verschiedenen Fragen vorstellen. Hat sich an der Grundlage etwas geändert? Vor 3 Jahren war das 450. Jubiläum zum Abschluss des Trienter Konzils, aus dem ich vorhin zitiert habe, von der Rechtfertigungsfrage, wo das Evangelium allein aus Gnaden, allein Christi, ausdrücklich unter den Bann gestellt wurde. Und vor 3 Jahren schrieb Papst Franziskus an den Sondergesandten für die Konzilgedenkstätte in Trient, Kardinal Brandmüller, folgendes. Da der 450. Jahretag des Abschlusses des Konzils von Trient herannaht, ziemt es der Kirche, sich mit bereitwilligem und aufmerksamem Eifer der fruchtbaren Lehre zu erinnern, die aus jenen in der Region Tirol durchgeführten Konzil hervorging. In der Tat hat die Kirche seit jeher aus gutem Grund daran festgehalten, die Dekrete und Ratschlüsse jenes Konzils einzuhalten und zu beachten, da doch die Konzilsväter sich mit größter Sorgfalt jenen äußeren ernsten Gegenständen und Fragen gewidmet haben, ist die Rechtfertigungslehre mit gemeint, die Reformation, die damals aufgekommen waren, damit der katholische Glaube deutlicher und besser verständlicher werde. Vom Heiligen Geist sicher angeleitet und geführt, war es ihr großes Anliegen, das Depositum der heiligen christlichen Lehre nicht zu bewahren, sondern der Menschheit verständlicher zu machen und damit das heilbringende Werk des Herrn über den ganzen Erdkreis verbreitet und das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt werde. Im Hören auf eben diesen Heiligen Geist bedenkt die Heilige Kirche unserer Zeit erneut die überaus reiche Lehre von Trient und eignet sie sich an. Du wirst, damit ist Brandmüller gemeint, alle, die an diesem Ereignis teilnehmen, dazu aufrufen, in einem Geist mit dem Geist des heiligen Erlösers vereinigt, sich all der Früchte, die aus diesem Konzil hervorgehen, in vollem Umfang zu vergewissern und sie anderen mitzuteilen und soweit es ihnen irgendwie möglich ist, sie zu verbreiten. Papst Franziskus, von dem viele Evangelikale so angetan sind, wegen seinem schlichten Auftreten, das er zweifelslos hat, und wegen seinen Äußerungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Er hält hundertprozentig an dieser Lehre fest und nennt sie sogar vom Heiligen Geist geleitet und inspiriert. Moment. Ja, ich möchte in diesem Zusammenhang noch kurz auf etwas Geschichtliches verweisen. Papst Hadrian VI., er war von 1522 bis 1523 gut 1,5 Jahre Papste. Und sein Anliegen war in dieser kurzen Zeit, dass die Reformation zurückgedrängt wird. Dann war der Nürnberger Reichstag nicht der in Worms, sondern in Nürnberg, 1523. Und er ließ dann durch einen Gesandten ein eindrückliches Schuldbekenntnis vortragen über die Missstände in der Kirche und unter den Kirchenführern. Eine Sache, die Luther ja zu Recht aufgegriffen hatte. Und er wollte unbedingt die Beseitigung dieser Missstände angehen. Nun, was würden wir heute sagen, Hadrian VI., das sind verheißungsvolle Anzeichen. Das ist ein Schuldbekenntnis. Das ist doch eine Öffnung hin in die richtige Richtung. Dem war aber nicht so. Auf der anderen Seite beharrte er gleichzeitig in Nürnberg durch seinen Gesandten darauf, auf das Wormser Edikt, dass Luther nach Rom ausgeliefert wird und dass die Schriften von Martin Luther verboten und verbrannt werden sollen. Trotz dieses Schuldbekenntnisses lehnte er die Rechtfertigung allein durch Glauben, allein durch das vollbrachte Werk unseres Herrn ab. Paulus spricht in Vers 6 von einem anderen Evangelium, von etwas Verschiedenartigen, Fremdartigen, Und das müssen wir deutlich sehen. Es geht nicht um die Ernsthaftigkeit einzelner Glieder der katholischen Kirche, aber die katholische Kirche insgesamt hat daran nichts geändert seit der Reformation. Im Gegensatz, das Ablehnen der Rechtfertigungslehre wurde sogar noch verschärft. Wir kommen zum fünften, ein Evangelium nicht nach menschlicher Art. Ich lese ab Vers 10. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich hatte es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine übereingekommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleib an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderer der Apostel aber sah ich, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in Gegenden von Syrien und Silizien. Ich war aber der Gemeinde in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nun gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Es geht um ein Evangelium, nicht von menschlicher Art. Paulus weiß sich dem ihm geoffenbarten Evangelium und damit allein seinem Herrn verpflichtet. Luther macht darauf aufmerksam, dass die falschen Lehrer auch an der Beschneidung und der Gesetzesgerechtigkeit festhielten, damit sie eben nicht dem Druck ausgesetzt sind. Ich habe das vorhin kurz erklärt. Und damit stellt sich die Frage, wenn wir das lesen, wessen Sklaven sind wir? Ich habe ja bewusst den Begriff Sklave gewählt, der im Grundtext steht, geht jetzt nicht um die schlimmen Seiten der Sklaverei, sondern es geht um den anderen Aspekt, ein Sklave wusste sich seinem Herrn verpflichtet, dem er gehörte und dessen Auftrag und Wille er zu tun hatte. Es ist die Frage, sind wir bereit, um Christi willen auch einen Preis zu bezahlen? Was meine ich damit? Gehören wir zu den Menschen, deren größten Wunsch es ist, Christus zu gefallen und an seinem Evangelium festzuhalten, egal was die anderen denken. 2 Beispiele aus der Missionsgeschichte kurz. Hudson Taylor, Gründer der CIM, den der Herr gebraucht hat. Und was musste dieser Mann auf seinem Weg Prügel einstecken von frommer Seite? Mit der Glaubensmission, die er gegründet hat, mit seinen Prinzipien. Dann, dass sie ins Inland China vorgestoßen sind, nicht nur in den Gebieten, wo die englische Kolonialmacht war, sondern wirklich ins Inland von China, um das Evangelium zu verkündigen. Bis dahin, dass andere Gläubige diesen Mann geisteskrank nannten und. Er wusste sich nur Christus verpflichtet. Spurgeon wusste sich Christus und dem Evangelium verpflichtet. Für die einen war er viel zu eng mit seiner klaren Schrifthaltung und dem, was er in der Gnade gelehrt hat. Für die Hyperkalvinisten, die haben ihn kritisiert auf der anderen Seite, für seine ungeistliche Weide, die er angeblich hatte, aber auch Spurgeon wusste sich allein Christus und dem Evangelium verpflichtet, ihm zu gefallen, ihm treu zu sein. In 1. Korinther 9, 22 haben wir das bekannte Wort von Paulus: Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Das wurde ja später geschrieben, der 1. Korintherbrief wie der Galaterbrief. Und möglicherweise haben ja auch dort in Galatien, Entschuldigung, manche Paulus Menschengefälligkeit vorgeworfen, ihn abzuschießen mit menschlicher Lehre und so weiter. Warum? Weil Paulus schon damals nach dem Prinzip in Galatien, bevor er das geschrieben hat, gehandelt hat, den Juden wie ein Jude, denen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz. Hat er damals schon gehandelt, wird auch später geschrieben. Haben wir gesagt, schaut mal an, der Paulus, der ist doch menschengefällig und so weiter. Nun, das war Paulus ganz bestimmt nicht. Paulus ging es darum, sowohl bei Juden wie auch bei Heiden einen unnötigen Anstoß zu vermeiden. Das meint er damit. Aber wenn es um das Evangelium ging, dann war das immer dasselbe Evangelium. Da kannte Paulus keinerlei Kompromisse, keinerlei Akzentverschiebung. Wenn er auch unterschiedlich angeknüpft hat, in jüdischem Umfeld, bei der Vätergeschichte, im heidnischen Umfeld beispielsweise mit dem Schöpfergott, das wäre jetzt aber ein anderes Thema. Aber wenn es ums Evangelium ging, da kam bei Paulus immer dasselbe. Noch etwas wird im 10. Vers deutlich, wer Menschen gefallen möchte, ganz gleich wer diese Menschen sind, der kann nicht Christi Knecht sein. Und deshalb die Frage, wessen Sklave sind wir? Hier gibt es nur ein Entweder-Oder. Eben Menschengefälligkeit oder Knecht Christi. Ein Herr, ein Sklave, weil sich allein dem Herrn verpflichtet, dem er gehört, dem er gehorsam ist. Wir kommen zu B, ein Evangelium nicht nach menschlicher Art. Die falschen Lehrer in Galatien, die eingedrungen waren, warfen Paulus vor, das Evangelium nicht richtig zu kennen, nicht richtig verstanden zu haben. Und aus diesem Grund verteidigt Paulus hier nochmal sein Apostelamt und macht den Galatern klar, dass das von ihm gepredigte Evangelium nicht menschlicher Art ist. Nun, was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Einmal geht es um die Art und Weise, wie Paulus das Evangelium empfangen hat. Wir wissen aus dem Leben des Paulus, dass der Herr nach seiner Bekehrung auch andere Menschen als Werkzeuge gebraucht hat. Beispielsweise der Hananias, der in Damaskus zu Paulus geschickt wurde. Es war ein Werkzeug, das der Herr gebrauchte. Oder später auch Barnabas auf der ersten Missionsreise. Oder Silas später. Er hat auch Werkzeuge gebraucht im Leben von Paulus. Aber das Evangelium, das Paulus verkündigte, das hat er nicht von Menschen gelernt. Das hat er nicht von Menschen erklärt bekommen. Sondern das hat er direkt von Jesus Christus, seinem Herrn, empfangen. 1. Korinther 11, es geht um das Abendmahl. Und dann kommen die Einsetzungsworte. Und was sagt Paulus? Das hat mir Petrus erzählt, das hat mir der Johannes erzählt oder sonst jemand. Er sagt, dass er das vom Herrn bekommen hat. Dass ihm der Herr das gegeben hat. Er hat es nicht irgendwo gehört gehabt, wenn die anderen Evangelien genau dasselbe bezeugen. Es gibt ja nur ein Evangelium. Sondern das Evangelium bekam Paulus direkt von seinem Herrn geoffenbart. Wir haben in der Apostelgeschichte Apollos, ein Werkzeug, das Gott gebraucht hat, den auch Paulus als Bruder achtete und schätzte. Von ihm lesen wir in Apostelgeschichte 18, 26, wie er von Priscilla und Aquila noch tiefer im Wort gegründet und unterrichtet wurde. Gott hat das gebraucht für den Apollos. Aber Paulus bekam das Evangelium direkt von seinem Herrn geoffenbart. Nicht von Menschen gelernt, auch nicht von den anderen Aposteln. Und noch einmal zu betonen, es war genau dasselbe Evangelium. Und deshalb war jede Fehlerquelle oder Unkenntnis in manchen Fragen, die mit menschlicher Unterweisung oder Missverstehen zusammenhängen könnte, all das war ausgeschlossen, was man ihm zum Vorwurf machte. Er predigte das Evangelium Jesu Christi. Und er kann es in Römer 2, Vers 16 sogar mein Evangelium nehmen. Nicht, weil er so stolz war oder dachte, ich bin das Maß aller Dinge, sondern weil er es direkt von Christus geoffenbart kam. Der direkte Empfang des Evangeliums durch die Offenbarung seines Herrn gehörte zur apostolischen Vollmacht. Und das wird es von der Bibel her sehen, das gibt es heute nicht mehr. Epheser 2, 20. Die Apostel, Propheten, Apostel sind das Fundament, worauf wir aufgebaut sind und Christus der Eckstein des Ganzen. Das hat mit der ersten Generation aufgehört, die apostolische Vollmacht. Aber das Evangelium, das der Paulus verkündigte, das geschah in apostolischer Vollmacht. Nun, was können wir davon lernen? Ich habe euch gesagt, solche Direktoffenbarungen gibt es nicht mehr. Die Bibel ist unser absoluter Prüfstein. Und wir benötigen heute gegenseitige Korrektur, auch dass wir nicht in die Schwärmerei oder zu Sondererkenntnissen kommen. Aber eine Frage müssen wir uns trotzdem stellen in der Nachfolge. Empfangen wir selbst immer wieder geistliche Erkenntnis aus der Heiligen Schrift? Oder geben wir das weiter, was wir von anderen Menschen gehört haben, was wir uns in irgendwelchen Büchern angelesen haben oder sonst etwas? Das ist gut und das ist wichtig, ich lese auch viele Bücher. Aber empfangen wir selbst in erster Linie mehr Erkenntnis über Christus und seine Gnade aus der Schrift, die er uns gegeben hat. Und das ist so fundamental wichtig in der heutigen Zeit, mit so leeren Worthülsen und meinen wir nicht alles das Gleiche. Was sagt unser Herr? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Kennen wir ihn aus der Schrift? Ich zitiere noch einmal Martin Luther. Ebenso erinnert er meint Paulus in äußerst heilsamer Weise daran, wie groß die Gefahr sei, wenn man in der Kirche rede ohne die Offenbarung Christi. Da werden durch verkehrte Auslegungen aus dem Evangelium Christi ein Evangelium des Menschen gemacht. So geschieht es jetzt überall. Man schändet die Schrift entweder mit menschlichen Lehrmeinungen, die man empfangen hat, oder mit Auslegung, deren Erfinder man in eigener Lehrmeisterschaft war. Also nicht menschlicher Art. Er hat es direkt von seinem Herrn empfangen. Und damit stehen wir bei dem großen Unterschied zwischen Evangelium und Religion. Religion, ganz gleich in welcher Verpackung, nährt immer den menschlichen Stolz und den menschlichen Hochmut. Das Evangelium zerstört den menschlichen Stolz vollständig. Kratzt ihn nicht nur an oder verbeult ihn nicht an ein paar Stellen, sondern zerstört ihn vollständig. Und es macht allein Christus und seine Gnade groß. Und das ist das, wogegen sich jeder Mensch bis zum Ende eigentlich wehrt. Und aus diesem Grund ist das Evangelium des Paulus verkündet, nicht menschlicher Art. Der Mensch wird nicht groß und stolz gemacht mit dem, was er auch tun kann, sondern der Stolz wird zerstört. Es geht allein um Christus und um seine Gnade. Und in Vers 13 und 14 macht er dann auch diesen Unterschied zwischen dem religiösen Judentum und dem Evangelium deutlich. Er war ja ein Eiferer. Er war ein Vorbild, von dem wahrscheinlich die Mütter ihren Kindern gesagt haben, wenn ihr mal so werdet wie der Saulus von Tarsus, dann ist richtig. So wie der mit aller Konsequenz lebt und sich reinhängt. Das war seine Vergangenheit als Eiferer, vorbildlich den anderen sogar voraus, um Längen voraus gewesen. Und er macht jetzt den Unterschied zum Evangelium deutlich. An seinem eigenen Beispiel können wir sehen, wie er sich in dem religiösen System als Vollbluteiferer nach vorne gearbeitet hat. Stolz, Hochmut wurde dadurch genährt. Und dann kam dieser völlige Bruch, als ihm Christus erschien. Was verfolgst du mich? Und er merkte mit einem Augenblick, das, was er meinte, das sei für den lebendigen Gott, ist nichts anderes wie Feindschaft gegen den lebendigen Gott. Lass mich das sagen, dasselbe gilt auch für den Katholizismus. Dort wird die eingegossene Gnade zu einem Art Dopingmittel umfunktioniert. Der Mensch kann wieder etwas leisten. Der Mensch kann die Gnade vermehren. Der Mensch kann mitwirken. Der Mensch kann Großes vollbringen. Und die Gnade hilft ihm dabei. Das tritt sehr deutlich in der Selig- und Heiligsprechung dann zutage. Jeder Errettete ist nach der Bibel ein Heiliger. Das sagt uns die Bibel. Jeder durch Christus gerechtfertigt ist ein Geheiligter. Und da geht es nicht um irgendwelche großartige Tugenden, die uns über andere Gläubige stellen, sondern wir sind Heilige einzig und allein, weil Christus alles für uns vollbracht hat, weil er uns für den Vater abgesondert hat, weil seine Gerechtigkeit mir zugerechnet wird, allein aus Gnaden. Und mit dem Evangelium, das nicht menschlicher Art ist, gibt uns Paulus selbst einen wichtigen Prüfstein. Jede Form von Nachfolge und Heiligung, die den Gläubigen selbst stolz macht oder geistlich scheinbar auf eine höhere Ebene stellt wie andere Gläubige, das entspricht nicht dem biblischen Evangelium. Lassen wir uns das gut sagen. Damit wird nur der menschliche Stolz und Hochmut genährt. Und das ist ein Evangelium menschlicher Art. jede Glaubenserfahrung ohne Erkenntnis oder Erkenntnis, Entschuldigung, die uns scheinbar in einen höheren geistlichen Zustand versetzt, wie das andere gläubige Fußvolk, die da irgendwo marschieren. Das hat seinen Ursprung nicht im Evangelium der Gnade, sondern in anderen Quellen. Einer meiner Lehrer ist schon ein paar Jahre beim Herrn, er war ein Urschwabe gewesen, konnte das immer so schön ausdrücken. Und er hat uns einmal gefragt im Unterricht, was ist die schlimmste Sünde? Und dann haben wir alle gegrübelt. Er war so eine, er hat ein Temperament, er konnte Lamm sein und im nächsten Moment Löwe. Das war eigentlich seine Art, was ist die schlimmste Sünde? Wir haben alle überlegt und gegrübelt. Und dann hat er in den Raum gedonnert: Hochmut, geistlicher Hochmut. Die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt, dass man meint, besser zu sein wie andere, anders zu sein, sich über den Stand von anderen Gläubigen hinausgearbeitet zu haben, über den geistlichen Stand. Ich sage es nochmal, das biblische Evangelium zerstört jede Form von menschlichem Hochmut und Stolz. Allein Christus, allein die Gnade. Wir kommen zu C, ein Evangelium durch Offenbarung, hat es nicht durch Überlieferung, sondern durch Offenbarung. Offenbarung heißt wörtlich eine Decke, einen Schleier hinwegziehen. Das ist die Bedeutung von Offenbarung. Als Christus sich ihm offenbarte, wurde seine Decke hinweggezogen. Da wurde der Schleier hinweggezogen. Und es leuchtete das Evangelium in seiner eigentlichen Kraft auf. Interessanterweise spricht Paulus hier von zwei Gegenständen der Offenbarung. In Vers 12, das Evangelium durch Offenbarung Christi empfangen. Und in Vers 16, wie es Gott gefallen hat, ihm seinen Sohn zu offenbaren. Das ist beide in einem untrennbaren Zusammenhang. Es gibt keine wahre Erkenntnis Christi ohne das Evangelium. Und es gibt kein Evangelium ohne die Erkenntnis Christi. Mit der Offenbarung des Evangeliums setzt Paulus wieder einen klaren Gegensatz zu der jüdisch-religiösen Überlieferung, auf die die Gesetzesgelehrten sich beriefen mit ihren 613 Ge und Verbote. Im Gegensatz zur göttlichen Offenbarung des rettenden Glaubens entstammt diese Überlieferung einem menschlich-religiösen Eifer. Ich muss etwas weitergehen. Es geht um noch etwas mit der Offenbarung des Evangeliums. Paulus gehörte zu dem Apostel. Und es war das Wesen der Apostel, ich habe das schon angedeutet, dass sie das Evangelium nicht von Menschen, sondern vom Herrn selbst empfangen haben, als seine Jünger oder dann durch Offenbarung. Das ist zweitrangig. Und die Apostel wurden vom Herrn selbst gelehrt, auch noch nach der Auferstehung, bis zur Himmelfahrt. Haben auch danach noch Offenbarungen gehabt, denken wir an die Briefe des Neuen Testamentes. Aber das ist abgeschlossen mit den Aposteln, mit der Generation, die dann gestorben ist. Wir haben heute mit der Bibel die abgeschlossene Offenbarung unseres Herrn vor uns liegen. Das ist der Grund, warum unser Herr sich in der Regel durch sein Wort offenbart. Nicht durch Visionen, nicht durch Erscheinungen und sonstige Dinge. Er hat seinen Sohn in mir geoffenbart, sagt Paulus. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns erleuchtete Augen für Christus schenkt aus der Bibel, für seine Bedeutung. Und erleuchtete Augen für das Evangelium. In mir geoffenbart, steht in Vers 16. Und damit wird deutlich, dass es beim Evangelium nicht um eine religiöse Lehre, ein System gibt, das der Mensch praktiziert, aber innerlich bleibt er unverändert. In mir geoffenbart, da sehen wir diese lebensverändernde und rettende Kraft des Evangeliums. Und das ist der Kern des Evangeliums. Passen wir auf, dass wir die Nachfolge, die Heiligung, den Glauben nicht zu einem äußeren Regelwerk verkommen lassen, das den Mensch innerlich nicht verändert. Natürlich gibt es Kennzeichen des neuen Lebens. Kennzeichen, dass jemand zu Christus gehört. Und ein Kennzeichen ist, dass wir seinen Willen suchen, dass wir ihn tun wollen. Auch wenn wir als versagen, müssen wir heute ganz neu betonen. Aber der Kern des Evangeliums ist diese rettende und neu schaffende Kraft des Auferstandenen. Nur wenn sich Christus durch sein Wort so in einem Leben offenbart, kann das Evangelium seine eigentliche Kraft empfangen. Wir kommen zu Klein D, ein Evangelium durch Berufung. Es war nicht nach menschlicher Art. Er hat es selbst von seinem Herrn geoffenbart bekommen. Und er nennt das mit seiner Berufung. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von Gott, der ihn vom Mutterleib an auserwählt oder abgesondert hat. Ich habe gesagt, als Pharisäer glänzte er mit seinem Eifer, mit seinem Vorankommen, aber sehen wir das mal ganz deutlich. Paulus war nicht auf dem Weg nach Damaskus, weil er wusste, dass dort eine Zeltevangelisation mit Billy Graham stattfindet oder weil er gern das Evangelium in Damaskus gehört hätte. Paulus war aus einem ganz anderen Grund auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte die Christen dort gefangen nehmen, wollte mit ihnen einen kurzen Prozess machen. Genau das Gegenteil war der Fall, 100% in die andere Richtung unterwegs. Und so war es nicht Paulus, der den Herrn gesucht hat, sondern es war Christus, der Paulus gesucht hat und der sich ihm vor Damaskus in den Weg gestellt hat. Der, der ihn von seiner Mutterleib an berufen hatte. Gottes Plan war längst fertig über seinem Leben. Und er konnte nur staunen über die Berufung und die Erwählung Gottes. Eben allein die Gnade. Im Rückblick, schaut mal in euer Leben zurück. Wie viele Situationen gab es vor eurer Bekehrung, wo ihr hättet weg sein können, Autounfall oder sonst irgendwas? Andere, die man gekannt hat, die nie das Evangelium gehört haben, die gestorben sind, vielleicht einmal und dann tödlich verunglückten. Selber hat man es gekannt und lief lange Zeit in eine ganz andere Richtung, bis einem der Herr begegnet ist. Gibt es da irgendeinen Grund, sich der Bekehrung noch zu rühmen? Denkt an euer Leben nach der Bekehrung. Wie viel gab es da, wo man im Begriff war, auf ein falsches Gleis zu kommen, in eine falsche Richtung unterwegs zu gehen? Und es war allein der Herr in seiner Gnade, der einem abgefangen hat, der einem zurückgeholt hat, der einem bewahrt hat. Interessant. Die Reformatoren, angefangen von Wycliffe, Huss, Luther, Calvin, waren sich alle über die Erwählung im Einigen. Wenn auch die Akzente unterschiedlich gesetzt werden, aber dass Erwählung Gottes vorausgehendes Handeln ist. Allein die Gnade, allein Christus. Wie heißt in dem bekannten Lied? Ich bin einer, der die Gnade fand. Singt eure Lieder von Herzen, dann müsst ihr wissen, was da steht. Ich bin einer, den die Gnade fand. Im Rückblick, das ist es. Es ist allein das, was Christus getan hat. Und die Bibel lehrt beides. Im Rückblick ist es nur seine Gnade, die mich gesucht und gefunden hat. Nicht mein Verdienst. Und auf der anderen Seite lehrt die Bibel die Verantwortung des Menschen. Und das kriegen wir in kein logisches System hinein, sonst wären wir Gott. Spurgeon sagte, das sind zwei Parallelen. Wir wissen aus der Physik, parallel verlaufende Lichtstrahlen schneiden sich in der Unendlichkeit. Scheint uns unlogisch, aber das ist so. Und Paulus sagte, die Erwählung, die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen sind zwei Parallelen. Wir kriegen es nicht zusammen. Aber sie schneiden sich in der Ewigkeit ganz nahe am Thron Gottes. Und damit wollte er deutlich machen, beim Herrn ging das auf. Für Paulus war im Rückblick eines klar, es war allein die Gnade. Es war allein der Plan Gottes, der schon längst über seinem Leben fertig war, von Mutterleib an, obwohl er in eine völlig falsche Richtung lief, bis der Herr ihn eingeholt hat und bis der Herr ihn zu sich gezogen hat. Nun, zwischen der Bekehrung des Paulus und zwischen der Ausreise in Antiochien, das Ende unseres Textes können wir jetzt nicht mehr durchnehmen, sind etwa 15 Jahre, die hier dazwischen liegen. Und da sehen wir, dass auch das auserwählte Werkzeug Gottes eine Zeit der Zurüstung brauchte, des geistlichen Reifes und der Stille, bis er sich zu dem eigentlichen Lebensauftrag aufgemacht hat, den ihm der Herr gegeben hat. Er war schon vorher für das Evangelium tätig, aber Paulus brauchte Zeit, er brauchte Stille, bis er dann ausgesandt wurde. Ich schließe ab mit Römer 1, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben.